kolossale Musik, krasse Kunst und kulturelle Kollateralschäden.
Radio Arti hier im Äther, die eine Stunde Flux FM, Zoom ein, Rahmen und an die Wand hängen. Mein Name ist Yannick, vorne mit dem Y, hinten mit dem Q. Und wir haben heute eine Sondersendung gemacht. Wir werden sehr viel reden und zwar aus dem aktuellen Anlass Kunst und Zensur. Was darf die Kunst, was darf sie alles ausdrücken? Das ist ja das Thema der Feuilletons in den letzten zwei Wochen seit den schrecklichen Anschlägen von Paris. Und dazu habe ich mir eingeladen, die großartige Künstlerin, Performance-Künstlerin und Professorin an der Kunsthochschule Weißensee, Else Gabriel. Hallo Else.
Hallo.
Und bevor wir hier into deep gehen, hören wir erstmal ein bisschen Musik, das uns nach Frankreich bringt. Supreme NTM mit Paris sous les bombes. Supreme NTM mit Paris sous les bombes, eine der radikalsten Gruppen der 90er Jahre und auch mit die berühmteste Gruppe, Rap-Gruppe aus dem Frankreich der 90er Jahre. Und eigentlich haben sie damals mit diesem Lied, das Titelgeben für ihr drittes Album war, schon beschrieben, was jetzt unlängst wieder passiert ist in Paris. Denn es gab Mitte der 90er die U-Bahn-Attentate in Paris. Man vergisst das so schnell, wenn man dauernd mit Nachrichten beballert wird und den Wald vor Bäumen nicht sieht. Interessanterweise, also die Jungs, die Rapper, die kommen natürlich aus den Banlieues von Paris, genauso wie die Attentäter. Und interessanterweise hat der französische Ministerpräsident diese Woche in einer Rede Valls erklärt, dass man eigentlich in Frankreich tatsächlich de facto einen Apartheidstaat hat. Territorial, ethnisch und sozial. Das sind ausgegrenzte Leute, die nicht in die Gesellschaft reinkommen. Vielleicht geht es ja gar nicht so viel um Islamismus dabei, wie um soziale Konflikte. Zizek hat diese Woche in der Zeit geschrieben, die einzige Antwort und Verteidigung des westlichen Liberalismus kann nicht der Liberalismus selber sein, mit seiner Arroganz, wie er eigentlich die Moslems behandelt, nämlich scheinbar tolerieren, aber dann doch irgendwie blöd finden, sondern kann nur ein wirklicher Linksradikalismus sein. Wir finden es raus im Gespräch mit Else Gabriel. Wir hören erstmal einen Rapper mit einer Metalband aus den USA, dem es tatsächlich gelungen ist, im Land of Freedom of Speech verboten zu werden. Hier ist Ice-T mit seiner Gruppe Body Count Corp Killer. Popkiller von Bodycount, und das ist ein guter Einstieg ins Gespräch mit der Künstlerin Else Gabriel, denn dieses Stück ist zum einen ein Stück Musik, das im Land der freien Rede, der USA, wenn es nicht Frankreich ist, dann sind es die USA, dass die freie Rede als erst überhaupt verfassungsrechtlich verbrieft hat, verboten wurde, weil die Polizei dagegen Sturm gelaufen ist. Und Else sagte mir gerade, während dieses Stück lief, damals warst du in den USA.
Ich war in Los Angeles. Also ich hatte 1992/93 ein Stipendium dankenswerterweise vom Berliner Senat und gekoppelt an einen Lehrauftrag am Art Center College of Design in Pasadena und war im Grunde da gerade 3 Jahre aus der DDR rausgefallen, stand in Los Angeles, habe da Autofahren geübt und in dem Moment mit einem relativ lauen Englisch, was ich damals sprach, brennt diese Stadt und ich versuche in dem Moment einen Fernseher zu kaufen, was also jetzt auch keine wahnsinnig geniale Idee war, weil die Leute sind zwar reihenweise beim Looting mit Fernsehern rausmarschiert, aber der Rest der Läden hatte sich verriegelt und verrammelt, das heißt, ich bin das ganze Wochenende rumgefahren.
Plus, ich wollte sagen,
Ich hätte ihn eigentlich auch umsonst holen können, aber es gab so Ecken, wo man dann doch, ich habe zwar zwischendrin gedacht, als der Spruch im Radio kam, there's some violence going on between Normandy and Olympic, da fahre ich doch mal hin, Violence klingt irgendwie nach Pfeilchen und irgendwie so ganz nett, mhm. aber ich hatte das Glück, dass ich dann doch immer an den Rändern lang gefahren bin, der akuten Riots.
Violence hast du, um es biografisch mal ein bisschen aufzurollen, ja zum Teil auch damit erlebt in Dresden. Du hast da studiert, du hast die ganzen 80er Jahre eigentlich in Dresden viel gelebt mit Verbindungen nach Ost-Berlin, dort Kunst studiert und mit eurer Performance-Gruppe Twin Gabriel dir auch schon einen Namen gemacht.
Falsche Gruppe, das waren die Autoperforationsartisten. Das war eine Formation des damaligen Jahrgangs, beginnend mit dem Studium 1982. Das waren Micha Brendel, Via Lewandowski, Else Gabriel und als die sogenannte flüchtige Figur Rainer Görs, der immer mal dabei war und mal nicht. Und wie gesagt, wir nannten uns Autoperforationsartisten, weil es offiziell keine Kunstform gab in der DDR, die man Performance nennen durfte. Und das war quasi unser Trick, das subversiv zu unterlaufen, indem wir dem Ganzen einen eigenen Genrenamen quasi geben und sagen, nö, das ist ja gar keine Performance, was wir machen. Das ist Autoperforationsartistik und diese Gruppe bestand 10 Jahre.
Wenn man also jetzt mit dem Einstieg Ice-T und Buddy Count in den USA quasi schockiert ist, dass dann Lied verboten ist oder dass die Plattenfirma so unter Druck gesetzt wird, es zurückzuziehen, dass es effektiv verboten ist im Land der freien Rede. Bei der DDR hätte man es erwartet, dass da zensiert wird, der Unrechtsstaat etc. pp. Wie sind denn deine Erfahrungen als Künstlerin in den 80er Jahren in der DDR gewesen?
Also da wir etwas gemacht haben, was es offiziell nicht gab, wofür wir wie gesagt eine eigene Sprachform und auch in irgendeiner Weise eine eigene formale Version gefunden haben, war es natürlich so, dass wir wussten, dass selbstverständlich staatliche Organe da mit äußerstem Skeptizismus drauf gucken, zumal wir Bühnenbild studiert hatten und das muss man dazu wissen, dass die staatliche Künstlerausbildung so reglementiert war, dass die ganzen Jahrgänge sehr, sehr, sehr klein waren. Es wurden ja nur Leute aufgenommen, die die junge Republik auch hinterher quasi versorgen kann mit Aufträgen. Das heißt, wir hatten so einen Jahrgang von vielleicht 15 Leuten durch die gesamten freien Künste. So.
Aber das ist ja eine sehr formale Sache, wenn du sagst, also wir haben Bühnenbild studiert, performative Künste gab es eigentlich nicht. Das sind ja jetzt Schubladen, das sind ja Boxen, richtig, das sind ja Begriffe. Und ich denke doch eigentlich, bei Zensur geht es um Inhalte.
Es ist meine Erfahrung, und die zieht sich im Grunde bis heute durch, dass in dem Moment, wo Prozesse, auch soziale oder von mir aus auch künstlerische oder strukturelle Prozesse, stark formalisiert werden, im Sinne von Schubladen oder im Sinne von Schemata, die abgearbeitet werden müssen, dann geht das sehr schnell, dass alles, was jenseits dieses engen Rasters liegt, entweder nicht beachtet wird oder ignoriert wird und weggedrückt und irgendwie behindert. Sagen wir mal einfach, es wird in der Ausübung behindert. Und wie gesagt, das ist eine interessante Erfahrung gewesen, die man auch umgehen und unterlaufen konnte auf eine subversive Art und Weise. Aber in verändertem Muster zieht sie sich im Grunde genommen, wie ich beobachte, bis heute fort.
Du hast dann Ende der 80er, 89, noch zu DDR-Zeiten, in der DDR den großartigen westdeutschen Autor und Musiker Max Gold geheiratet. Wie es dazu kam, hören wir gleich, aber erstmal hören wir folgendes Stück von Foyer des Art, nämlich, das musst du jetzt sagen.
Hubschrauber-Einsatz.
Entschuldigung, Max.
Der Klassiker. Janiks Lieblingslieder.
Hubschrauber-Einsatz von Foyer des Art und Else erinnert mich gerade daran, 82 ist das schon veröffentlicht, yep, und bringt uns dann natürlich, wir haben mit dem Ende der DDR 89 angefangen, über das Wort Scheinasylant irgendwie direkt in diese Zeit, als die Asylbewerberheime gebrannt haben etc.
Ja, das war ja dann Anfang der 90er. Im Grunde, als ich in Amerika war, da war so diese Rostock-Lichtenhagen-Geschichte.
Und als die Hubschrauber über L.A. gekreist haben.
Oh ja, direkt über dem Loft, wo ich wohnte.
Also eine wunderbar passende das Lied, du hast gerade eben noch gesagt, die Wiederkehr des Immergleichen, Nietzsche. Ja. Ja, also alles bewegt sich in Kreisen und kommt immer, immer wieder.
Nicht nur die Hubschrauberpropeller, sondern auch so die
scheiß Scheinasylanten-Debatte.
Genau, die Aufregung, die Empörung, die verschiedenen diametral sich gegenüberstehenden Antipoden.
Wir kommen dann ganz am Ende nochmal zu Pegida und diesem ganzen großen Thema, das einen das Blut in den Adern heiß werden lassen kann als radikaler Humanist. Kommen wir erstmal zu den 90er Jahren. Du hast es gerade beschrieben, die Zensurerfahrung so aus den 80er Jahren in der DDR, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es da eher um formale Sachen auch und nicht so sehr um wirklich inhaltliche oder zumindest bei euch in eurem konkreten Falle.
Das Problem war im Grunde, das war ja ein Räuber- und Gendarmenspiel, wie sowas eigentlich dann immer ist. Also es gibt Methoden, das auszuhebeln, da wir nicht politisch interessiert waren. Also weder die DDR besonders zu bestärken, zu verändern oder sonst irgendwas, sondern eher alle von den Autoperforationsartisten den Plan hatten, in den Westen überzusiedeln. Ging es uns darum, eine Kunstform zu ermöglichen, die immer gerade daran langschrammt, was gerade noch legal erlaubt ist und trotzdem natürlich die offiziellen Organe wütend genug macht. Und
als dass sie euch loswerden wollen.
Ja, na, das war, also wie sie uns loswerden wollen, das steht da noch auf einem anderen Blatt, aber vor allem, also wie man im Grunde verhindert, dass die Sachen gezeigt oder gesehen werden. So, darum ging's. Und da gab's eine Ausstellung halt, also die ich vorhin auch im Vorgespräch erwähnt habe.
Erzähl die doch mal unseren Hörern, die beim Vorgespräch nicht dabei waren. Das ist wirklich spannend.
Die Ausstellung hieß Minnetekel, fand statt im Januar 1989 in der Galerie Nord in Dresden. Mhm. War im Grunde einer der wenigen tatsächlich gruppendynamisch gemeinsam konzipiert und durchgezogenen Ausstellungen mit Performances und Lesungen etc. Wie gesagt, der Titel war Minnetekel und das war Minnetekel ist ja eine düstere Vorahnung, ein düsteres Vorzeichen. Hm. Und wir hatten aus dem Schlachthof unter anderem abgehackte Kuhfüße besorgt und diese hatten wir auf Glasplatten montiert und diese liefen quasi durch den gesamten Galerieraum Richtung Ausgang. Und das hat die Behörden doch einigermaßen nervös gemacht. Allerdings fanden sie jetzt eben formal keine Handhabe, das Ding aus politischen Gründen zu verbieten. Also musste ein Trick von denen wiederum gefunden werden. Der war dann aus hygienischen Gründen nicht erlaubt und muss geschlossen werden.
Ja, weil sonst Zeug fängt ja auch an zu stinken und zu verrotten.
Naja, wir hatten die präpariert vorher schon, aber es war ein Fuß, der tatsächlich also entschieden müffelte. Wir haben den Amtstierarzt kommen lassen. Dieser guckte sich das Desaster an, hat diesen einen Kuhfuß identifiziert und aus der Ausstellung geschmissen und hat uns 20 Dosen Fußspray verordnet und die Ausstellung für unbedenklich erklärt und dann musste sie wieder aufgemacht werden.
Wir hatten eine ähnliche Erfahrung im Kunstraum Kreuzberg in Bethanien, also hier in Berlin, wo wir einen Künstler hatten, Christoph Krönke, toller Maler, der eben auch hobbymäßig ein bisschen tätowiert und er hatte ein 24-Stunden-Stipendium in unserer Ausstellung, kam rein, kamen Leute wie Manfred Peckel und Markus Sendlinger, also andere Künstler mit Tattoos und sagten, Mensch, geil, Tattoo umsonst, hack mich. Und zwischendurch hat er mal so einen Schweinefuß tätowiert und der stank aber auch nach Tagen, so dass ich konnte das nicht machen als Kurator, aber ich habe dann Stefan Bauer, dem Leiter, erlaubt, na, wenn du das wegschmeißt, dann ist es halt weg. Also ich kann die DDR da ein bisschen nachvollziehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Dass der Fuß weg musste.
Ja, das hat aber mit dem Fuß wirklich nichts zu tun. Das war im Grunde die vorgeschobene, die Begründung, um eigentlich natürlich zu verhindern, dass das Ding wieder aufgemacht werden kann. Also es war so, dass die Leiterin der Galerie Nord hat uns bis heute noch einen Vorwurf gemacht darauf und macht uns dafür verantwortlich, dass ihre Ausstellungsräume irgendwann Anfang der 90er oder sowas geschlossen werden mussten, was ein bisschen bizarr ist, aber da sind die Autoperforationsartisten ganz vorne.
Sie hat ein gutes Erinnerungsvermögen. Wir hören ein Stück von einem Rapper mit einem guten Erinnerungsvermögen, der sein Closet aufräumt, nämlich Eminem, mitgebracht von Else Gabriel. Hier ist Cleaning Out My Closet.